Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 6. Mai 2025. Was heute wichtig ist: Friedrich Merz lässt sich zum Kanzler wählen und den Osten rechts liegen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. An diesem Dienstagmorgen will sich der Unionsfraktionschef Friedrich Merz im Deutschen Bundestag zum Kanzler wählen lassen. Nach der Ernennung durch den Bundespräsidenten werden er und die Minister vereidigt. Dann ist die Ampelkoalition endgültig Geschichte, die schwarz-rote Regierungsmannschaft übernimmt die Amtsgeschäfte. Gleichzeitig die Wirtschaft aus der Rezession zu hieven, die militärische Verteidigungsfähigkeit wiederherzustellen, in der Migrationspolitik geltendes Recht durchzusetzen und den Füllhornmodus beim Bürgergeld gegen eine faire Sozialpolitik zu ersetzen, das ist schon eine Mammutaufgabe. Hinzu kommt, auch die neue Bundesregierung wird mit einer Weltlage konfrontiert sein, in der jederzeit neue Großkrisen ausbrechen können. Hoher Reformdruck und bedrohte Sicherheit. In einer so heiklen Lage braucht die Regierung großen Rückhalt in der Bevölkerung. Ohne diesen droht sie schnell zu scheitern. Umso befremdlicher sind Merz wichtige Personalentscheidungen. Bei der Berufung seines Kabinetts hat der künftige Kanzler einen großen Teil des Landes ignoriert. Ostdeutschland lässt er links bzw. rechts liegen. Unter den Unionsministern stammt allein die Brandenburgerin Katharina Reicher aus dem Osten, lebt allerdings seit langem in Nordrhein-Westfalen. Die Top-Positionen der Union sind allesamt mit Westdeutschen besetzt. Das zeigt, dass Merz der Weitblick fehlt. Zwar rühmt er seine Mannschaft aus Pragmatikern, die ohne Regionalproporz dank ihrer Fachkompetenz überzeugen, tatsächlich erscheint es unerheblich, dass das Lütte Schleswig-Holstein gleich zwei schwarze Minister stellen darf. Aber dass Merz Ostdeutschland, wo sich die größte und riskanteste Protestbewegung gegen die Demokratie seit 1945 aufbäumt, bei der politischen Postenvergabe mit Nichtbeachtung straft, zeugt nicht von Klugheit. Schon jetzt fühlen sich mehr als drei Viertel der Ostdeutschen abgehängt und nicht repräsentiert. Und die Hälfte befürwortet eine starke Partei, die völkisch definiert wird. Eine toxische Entwicklung, von der nicht nur die rechtsextremistisch geprägte AfD profitiert. Die Spaltung des Landes gefährdet den sozialen Frieden, die Stabilität der demokratischen Institutionen und letztendlich auch den Wohlstand. Dieser Trend dürfte sich unter Kanzler Merz verstärken, ganz gleich wie scharf er seinen Innenminister gegen Einwanderer vorgehen lässt. Im Osten hat sich die AfD längst zur dominanten politischen Kraft aufgeschwungen. Noch trägt sie keine Regierungsverantwortung, doch das kann sich schon im kommenden Jahr ändern, wenn in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen anstehen. Umso dringender bräuchte es ein starkes Signal, dass die Bundespolitik die Belange des Ostens ernster nimmt und deshalb führende Demokraten in Top-Positionen holt. Stattdessen bezeugt Merz durch seine Ministerwahl Desinteresse am Osten, ein schwerwiegender Fehler. Einen Lichtblick gibt es trotzdem. Wie so oft in schwarz-roten Bündnissen bügelt die SPD den Fehler aus, wenigstens halbwegs. Zum Minister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat sie Carsten Schneider gekürt. Der bodenständige Erfurter zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Politikern Ostdeutschlands, war Ostbeauftragter der Ampelregierung und unterhält exzellente Verbindungen zwischen Rostock und Dresden. Seine zupackende Art kommt bei vielen Menschen an. Auch die künftige Entwicklungshilfeministerin Alabali Radovan darf man mit einem zugedrückten Auge als Ostdeutsche durchgehen lassen. Ihre Eltern stammen aus dem Irak, sie wurde in Moskau geboren und kam 1996 nach Mecklenburg-Vorpommern, wo sie seither lebt. Gleichwohl ist ihre Personalie umstritten. In der SPD munkelt man, sie sei nur eine Platzhalterin für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Falls diese die Landtagswahlen verliere, könnte sie Alabali Radovan im Bundeskabinett ersetzen. Doch so weit ist es noch nicht. Erst einmal tritt das neue Bundeskabinett heute am späten Nachmittag zusammen. Es wird eine fast ausschließlich westdeutsche Führungsmannschaft sein, die das Land wieder in Schwung bringen will. Man wünscht ihr Erfolg, aber ein Schatten bleibt. Was heute wichtig ist: Die Lage im Gazastreifen ist dramatisch. Seit die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Mitte März die Waffenruhe gebrochen hat, führt die israelische Armee den Krieg nicht nur härter denn je. Sie blockiert außerdem die Einfuhr von Lebensmitteln, Wasser, Treibstoff und Medikamenten. Den rund 2 Millionen eingeschlossenen Palästinensern droht nun das Verhungern. Weil das Aushungern von Zivilisten ein Kriegsverbrechen darstellt, hat der Internationale Strafgerichtshof schon im November einen Haftbefehl gegen Netanyahu erlassen. Davon unbeeindruckt eskaliert der Regierungschef immer weiter. Unverholten nennt er nun nicht mehr die Befreiung der letzten israelischen Geiseln als oberstes Ziel, sondern die dauerhafte Besetzung des Gazastreifens. Im Grunde ist es ein Skandal. Allen Sanktionen und markigen Worten zum Trotz hat es die EU immer noch nicht geschafft, den Import russischer Energieträger wie Kohle, Öl und Gas zu unterbinden. Im Gegenteil, trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die Staatengemeinschaft im vergangenen Jahr sogar mehr Gas aus Russland eingeführt. Einen Fahrplan, wie das nun, jetzt aber wirklich, anders werden soll, legt die EU-Kommission heute in Straßburg vor. 500 Millionen Euro will die EU-Kommission investieren, um Wissenschaftler aus aller Welt nach Deutschland zu locken. Wir müssen die richtigen Anreize setzen, sagt Präsidentin Ursula von der Leyen. Europa solle zu einem Magneten für Forscher werden. Angesichts von Donald Trumps Attacken auf amerikanische Universitäten kommt die EU-Initiative genau im richtigen Moment. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Auch am Wochenende mit einer tiefgründigen Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.